So, wir schlagen auf Sacharja 9, Verse 11 bis 17. Überschrieben habe ich diesen Textabschnitt mit den Worten, die Zusage Gottes. Und es geht tatsächlich in diesen Versen um die Zusage, die Gott, oder Versprechen können wir sagen, dass Gott seinem Volk Israel gibt. Es ist eine Zusage, die, wenn wir uns das einmal bewusst machen, bis hin zu der neuen Wirklichkeit in dem neuen Himmel und der neuen Erde andauert. Erst in dem neuen Gottes, in dieser Neuordnung Gottes, in dem neuen Himmel, in der neuen Erde, geht diese Zusage Gottes an Israel praktisch zu Ende. Aber bis dahin, bis zu dieser Neuordnung, gilt die Zusage Gottes eben seinem Volk Israel. Ich erinnere uns an das, was Gott seinerzeit durch den Propheten Jeremia gesagt hat. Ich lese das einmal, Jeremia 31, Vers 35 bis 36. Wir lesen, so spricht Jehova, der die Sonne gesetzt hat zum Lichte bei Tage, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zum Lichte bei Nacht, der das Meer erregt und seine Wogen brausen. Jehova der Herrscher ist sein Name. Und dann wird gesagt, wenn diese Ordnungen, welche Ordnungen? Sonne, Mond, Sterne, vor meinem Angesicht weichen werden. Eines Tages wird es so sein. Spricht Jehova, so soll auch der Same Israels aufhören, eine Nation zu sein vor meinem Angesicht alle Tage. So, Gott hat Israel ein Versprechen gemacht. Und dieses Versprechen Gottes wird sich erfüllen und zum Höhepunkt kommen in dem tausendjährigen Reich des Messias. Sonne und Mond und Sterne wird es im tausendjährigen Reich geben. Aber nicht in der Neuordnung Gottes, nicht in dem neuen Gottes. Nach dem tausendjährigen Reich wird es eine Neuordnung geben. Und wer immer sich einbildet und wer immer das auch lehrt, dass das Volk Israel abgelöst ist von der Gemeinde, der neutestamentlichen Gemeinde, der irrt sich. In der Heiligen Schrift sehen wir ganz deutlich. Und wir haben gemeinsam darüber nachgedacht, als wir Römer 9 bis 11 studiert haben, Israel und Gemeinde. Wir dürfen das nicht vermischen. Nie und nimmer hat die neutestamentliche Gemeinde Israel abgelöst. Nun, genau das wird in unserem Text, den wir heute studieren wollen, ganz offensichtlich. Ja? Israel hat eine Zukunft, eine herrliche Zukunft vor sich. Warum das? Nun ja, es ist deshalb so, weil Gott sein Versprechen hält, das er seinerzeit Israel gegeben hat. Er wird das Wort für Wort einhalten. Und jetzt lese ich mit uns zunächst einmal die Verse 11 bis 12 aus Sacharja 9. Auch lasse ich durchs Blut deines Bundes los deine Gefangenen aus der Grube, darin kein Wasser ist. So kehret euch nun zur Festung, ihr, die ihr auf Hoffnung gefangen liegt, denn auch heute verkündige ich, dass ich dir Zweifältiges vergelten will. Wir erinnern uns an die Verse 9 und 10, die wir am letzten Sonntag uns angeschaut haben. Diese Verse sprechen ganz deutlich von dem kommenden und den siegenden Messias. Es ist ja ein wunderbarer Segen, den Gott in dem Messias gibt und der zunächst einmal, wie wir sehen, Israel ja prophezeit ist, Israel gegeben wird. Der Messias kommt und er wird ein herrliches Reich des Friedens aufrichten in Israel. Und das Volk Israel wird eine überragende Rolle spielen in diesem Reich. Verse 9 bis 10 sprechen davon. Und hier in dem 11. Vers erinnert Gott seine Zuhörer, warum er das tun wird. Warum er Israel doppelt segnen wird. Gott tut das nicht, weil Israel so lieb gewesen ist und so gehorsam. Sie waren das nicht oft. Sie waren sehr oft ungehorsam. Und deshalb sehen wir auch zum Beispiel, dass diese Gerichte, die über Israel einbrechen oder ausbrechen, die über Israel ausbrechen, wie zum Beispiel die Deportation nach Assyrien oder nach Babylon. Das war nicht einfach ein Zufall gewesen, weil man denkt, oh ja, diese Nation Babylon ist plötzlich aufgrund technischer Entwicklungen hat sich so weit entwickelt, dass sie nun die ganze Welt einnehmen wollten und deshalb ist Israel ja auch gefangen worden. Nein, nein, wir sehen ganz deutlich und das Wort erklärt es uns, es war die Absicht Gottes gewesen, sein Volk zu züchtigen in dieser Deportation. Und deshalb hat er Babylon aufkommen lassen und immer wird gesagt, dass zum Beispiel Babylon oder Nebukadnezar einfach nur, was heißt einfach nur, sie sind ein Werkzeug Gottes, um sein Volk dann auch zu strafen, zu züchtigen. Und das ist schon so. Ja, dass diese Nationen tatsächlich oder dass Gott diese Nationen gebraucht hat, um sein Volk zu züchtigen, aber nicht um das Volk zu vernichten oder um es zu verwerfen. Und das ist es, wo die Bibellehrer, manche Bibellehrer heute, modernen Bibellehrer, auch zum Teil sehr gute Bibellehrer, sich irren. Sie sagen, Israel hat seine Chance, die Gott ihm gegeben hat, ja, dem Volk gegeben hat. Sie haben es verpasst und jetzt ist die neutestamentliche Gemeinde dran. Nein, wir sagen nein. Wir lesen das Alte Testament, wir lesen das Neue Testament und wir erkennen ganz deutlich diese zwei separate Gruppen. Ja? Israel steht für sich und auch die Gemeinde des Herrn Jesus. So, wir kommen zurück zu der Frage, warum tut Gott das so? Warum will Gott sein Volk Israel segnen? Warum tut er das? Obwohl sie ganz und gar nicht gehorsam gewesen sind. Und hier in unserem Text wird uns die Antwort gegeben. Es steht geschrieben, es ist wegen des Blutbundes, das Gott seiner Zeit mit Abraham geschlossen hat. So, was ist ein Blutbund? Viele von euch wissen, was das bedeutet. Ich will das Ganze nur noch einmal aufrollen, erklären und dann auf etwas sehr Interessantes hinweisen, was manchen vielleicht nicht so bewusst ist, sagen wir das mal so. Der Blutbund ist ein Versprechen von zwei Personen oder zwei Parteien, ja, die sich dann ein Versprechen geben und dieser Bund wird dann mit Blut versiegelt. Kennt einer von euch den deutschen Schriftsteller Karl May? Karl May war ein Sachse gewesen, hast du das gewusst? Ja, wie auch immer. Und dieser Karl May war eigentlich nie in Nordamerika gewesen, hat aber wunderbare Bücher über Nordamerika geschrieben, Winnetou, ja, Old Shatterhand und wie sie nicht alle heißt. Ich denke, ich habe sie alle gelesen. Für junge Leute, ich kann es nur empfehlen, wirklich wunderbare Bücher. Und in einem seiner Bücher beschreibt er solch einen Blutbund, der geschlossen wird. Der Apachenhäuptling Winnetou, vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört, Winnetou und Old Shatterhand, das war so ein, er war kein Cowboy, er war so ein Mountain Man, was weiß ich. Und sie haben sich gegenseitig irgendwie das Leben gerettet und dann haben sie diesen Blutbund geschlossen. Jeder von ihnen hat sich die rechte Hand aufgeschnitten und dann gaben sie sich die rechte Hand in einem Handshake und dann hat sich das Blut der beiden vermischt und zu diesem Zeitpunkt, als das geschehen ist, waren sie praktisch Blutsbrüder, Brüder. Und dann ging die Geschichte weiter. Ich weiß nicht, ob das so war, dass die Apachen, das ist ja ein Indianerstamm in Nordamerika, wirklich das so gemacht hat oder ob Karl May sich das ausgedacht hat, ich weiß es nicht. Aber ihr Lieben, über den Blutbund in unserem Text, in der Heiligen Schrift, da können wir genau nachlesen. Und wir lesen in 1. Mose 15 darüber, wie Gott mit Abraham diesen Blutbund schließt und uns wird ganz genau auch die Zeremonie beschrieben, wie das geschehen ist. So, und für diesen Blutbund musste man einmal ein dreijähriges Kalb nehmen, eine dreijährige Ziege und dreijährigen Widder. Dazwischen kamen noch ein paar Tauben, welche Rolle die gespielt haben, da bin ich mir nicht bewusst. Aber man hat diese Tiere getötet und zerteilt. Und dann hat man die Teile dieser Tiere gegenübergelegt und einen kleinen Pfad gelassen, sodass diese Parteien, die sich dann ein Versprechen geben, durch diesen oder an diesem Pfad, an diesem zerteilten Tier vorbeigegangen sind. Auf der einen Seite ein Teil des Tieres, auf der anderen Seite das andere Teil des Tieres. So, es war eine sehr blutige Angelegenheit und uns wird bewusst, das ist eine sehr, sehr ernste Angelegenheit, so ein Blutbund. Ja, wenn man so einen Blutbund schließt. Und mit dieser Handlung, mit dem Durchgehen zwischen den zerteilten Tieren, da wurde Folgendes besiegelt. Es wurde festgemacht, dass wenn einer diesen Bund bricht, also nicht treu ist, diesen Bund nicht hält, dass das, was mit den Tieren gemacht wurde, dieser Person, die den Bund bricht, passieren soll. Oder das wird mit ihm gemacht. Er soll zerteilt werden, getötet werden. So eine sehr, sehr ernste Angelegenheit, dieser Blutbund, von dem wir in der Bibel lesen. Es ist nicht nur ein Versprechen, das man so leichtfertig gibt, wie zum Beispiel die Politiker das heute machen, ja, dann es doch nicht halten. Es ist ein Versprechen, bei dem es wirklich um Leben und Tod ging. Wenn man den Bund nicht gehalten hat, dann hat man keine gute Zukunft gehabt. Aber nicht nur das. Wir erinnern uns, was bei dieser Zeremonie dann passiert ist. Oder manche von uns erinnern sich, was bei dieser Zeremonie passiert ist. Was passiert? Gott lässt Abraham in einen tiefen Schlaf fallen. So, Abraham schläft. Und dann passiert das Unglaubliche. Gott allein geht zwischen diesen zerteilten Tieren hindurch. Abraham ist ja am Schlafen. Und die Bedeutung dieser sehr interessanten Handlung ist diese. Ich frage mich, kennt ihr diesen Psalm, wo geschrieben steht, den Seinen gibt der Herr zum Schlaf? Ich frage mich, ob der Psalmist genau diese Situation vor seinen Augen hatte, als Abraham geschlafen hat und Gott alleine praktisch durch diese zerteilten Tiere gegangen ist. Ich weiß es nicht, kann ja sein. Aber die Bedeutung dieser interessanten Handlung ist diese. Der Bund, den Gott an dieser Stelle mit Abraham geschlossen hat, ist bedingungslos. Das heißt, von Abraham wird nichts erwartet. Gott selbst garantiert, dass sein Versprechen Abraham gegenüber und somit auch seiner Nachkommenschaft gegenüber sich erfüllen wird, unabhängig davon, was Abraham macht, was seine Nachkommenschaft macht. Und ich kann schon verstehen, mir geht es genauso wie euch. Wir sagen, wie kann das sein? Ja? Wie kann das sein, wenn das Volk doch so ungehorsam ist? Ja, die Nachkommen Abrahams all diesen Unsinn da auch angestellt haben. Aber wir sehen, dass das genau die Aussage eben dieser Zeremonie gewesen ist. Und auch diese Handlung, dass Gott diesen Schlaf über Abraham kommen lässt und dann alleine zwischen den Tieren, zerteilten Tieren geht. Das passiert also in diesem Bundesschluss zwischen Gott und Abraham. Gott selbst ist derjenige, der in diesem Blutbund praktisch garantiert, dass sein Versprechen Abraham gegenüber sich erfüllen wird. Von Abraham wird nichts erwartet, sondern wir fragen, okay, was hat denn Gott Abraham versprochen? Und das lesen wir in 1. Mose 12, Verse 2 und 3. 1. Mose 12, Verse 2 und 3. Hier sagt Gott Abraham, und ich will dich zum großen Volk machen, erstes Versprechen, und ich will dich segnen, zweites Versprechen, und dir einen großen Namen machen, drittes Versprechen, und du sollst ein Segen sein, viertes Versprechen, ich will segnen, die dich segnen, fünftes Versprechen, und verfluchen, die dich verfluchen, sechstes Versprechen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Versprechen Nummer 7. Und genau an diesen Blutbund, ja, erinnert Gott seine Zuhörer, wenn er hier im Text sagt, und um des Blutes deines Bundes willen entlasse ich auch deine Gefangenen aus der Grube, in welcher kein Wasser ist. Was ist die wasserlose Grube? Wer sind die Gefangenen aus der Grube? Wovon spricht diese Aussage? Und wir erinnern uns an die Geschichte mit Josef. Er wurde ja von seinen Brüdern auch in solch eine Grube geworfen, bevor er dann nach Ägypten verkauft worden ist. In 1. Mose 37 können wir das nachlesen. Das war die Art und Weise, wie die Nomadenvölker dann auch ihre Gefangenen, ich sage einmal, verwahrt haben. Sie hatten keine Zeit gehabt, ein Gefängnis zu bauen. Und so haben sie diese natürlichen Gruben, die es gegeben hat, natürlich wasserlosen Gruben, benutzt, um ihre Gefangenen dort reinzuwerfen und sie dann entweder umkommen zu lassen oder zwischendurch haben sie was reingeworfen, was sie essen konnten, sodass sie dann doch überlebt haben in dieser Grube. Und Gott gebraucht genau dieses Bild, mit dem eigentlich das Volk Israel sehr gut vertraut ist, ja, um darauf hinzudeuten, dass er den Überrest seines Volkes aus der babylonischen Gefangenschaft führen wird. Es gab insgesamt 3 Zurückführungen. Die erste, das ist die gewesen unter Esra, und dann gab es noch 2 andere. Aber mehr als das. Hier gibt Gott ein Versprechen dem Volk Israel, dass auch die nächste Gefangenschaft und die nächste Vertreibung, die es geben wird unter den Römern, genau dasselbe wird passieren. Was wird passieren? Gott wird sie zurückbringen. Und das ist geschehen, oder nicht? 1948, Israel wird wieder zu einer Nation oder in ihrem eigenen Land, sollte ich so sagen. Und deshalb wird das Volk Israel an dieser Stelle auch Gefangene der Hoffnung genannt. Gefangene der Hoffnung. So in jeder Vertreibung, in jeder Gefangenschaft waren die Juden das gewesen in der Geschichte der Menschheit. Sie waren Gefangenen der Hoffnung gewesen. Warum? Weil Gott es ihnen versprochen hat, sie zurückzubringen. Gott selbst hat diese Hoffnung in seinem Versprechen ihnen gegeben. Kehrt zur Festung zurück, ihr Gefangenen der Hoffnung. Schon heute verkündige ich, dass ich dir das doppelt erstatten werde. Gott wird das Volk Israel nicht nur befreien, steht hier, sondern er wird es doppelt segnen. Wieder, warum tut Gott das? Es ist deshalb so, weil Gott seines Bundes mit Israel gedenkt. Nun, ich möchte eine Illustration gebrauchen, um das ein bisschen deutlich zu machen, was wir gemeinsam angesprochen haben. Wenn wir ein Auto kaufen, ein neues Auto kaufen, dann achten wir sehr genau auf die Garantie, die uns gegeben wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber manche Menschen sind so, sie lesen das Kleingedruckte. Ich lese das Kleingedruckte nie und das ist mein Problem. Dann falle ich oft auf meine Nase, weil ich nicht genau weiß, was von der Garantie abgedeckt ist. Aber manche lesen das Kleingedruckte und die wissen ganz genau, ja, das ist abgedeckt von der Garantie und jenes nicht. So ähnlich ist das, was hier geschieht. In der Bibel lesen wir, dass Gott eine gewaltige Garantie seinem Volk Israel gibt. Und er gibt diese Garantie allerdings ohne das Kleingedruckte. Kein Kleingedrucktes. Es ist eine Garantie, die bis zu dieser Neuordnung aller Dinge verbleibt. Nun ja, ich kann das verstehen und ja, weil ich auch ein normaler Mensch bin, manchen passt das nicht. Sie regen sich auf. Wie das wohl sein kann, dass Gott sich in dieser außerordentlich großzügigen Weise und Liebe hier einer Nation zuwendet. Manche denken, das ist unfair. Was ist mit den anderen? Erinnern wir uns an das Gleichnis mit den Arbeitern im Weinberg, das Jesus seinerzeit erzählt hat, was in Matthäus, ich denke, das ist 23 oder 20, Matthäus 20 festgehalten wird. Erinnern wir uns, was passiert ist? Arbeiter werden angeheuert, manche am Morgen, manche mittags, manche abends. Und dann, als es darum geht, den Lohn auszuteilen, was macht der Besitzer des Weinberges? Er gibt jedem genau dasselbe. Natürlich regen sich die auf, die früh am Morgen angeheuert wurden. Wir haben den ganzen Tag gearbeitet. Wie kommt es, dass wir genau dasselbe kriegen wie diejenigen, die nur eine Stunde gearbeitet haben? Was hat der Besitzer des Weinbergs diesen Menschen geantwortet? Könnt ihr euch erinnern? Genau. Er sagt, habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Und das vergessen wir oft. Gott ist Gott. Er kann tun, was er will. Er ist niemandem eine Rechenschaft schuldig. So wem er sich in seiner besonderen Liebe zuwendet, das ist seine Sache. Und in Jesus Christus sehen wir aber, dass Gott sich jedem Menschen zuwendet. Oder? So, wenn es danach gehen würde, was fair ist, hätten wir alle die Verdammnis verdient. Ist das nicht wahr? Ja. Aber nein, Gott gibt uns einen Ausweg aus dieser verzweifelten Situation in der Sünde, in seinem Sohn Jesus Christus, der als ein jüdischer Mann in diese Welt geboren wurde. Und das ist nicht fair, ihr Lieben. Wisst ihr, was das ist? Das ist Gnade. Absolute Gnade. So, wir kommen zu dem zweiten Abschnitt unseres Textes und auch unserer Predigt. Und überschrieben habe ich diesen Abschnitt mit den Worten, Gott stellt wieder her. So, Verse 11 bis 12, Gott gedenkt seines Bundes. Und dann Verse 13 bis 17, Gott stellt wieder her. Und diesen Text möchte ich mit uns zunächst einmal lesen. Wir werden nicht alles gemeinsam, nicht alle Einzelheiten gemeinsam uns anschauen. Das gehört in die Bibelstunde. Und es ist nicht so einfach, diese Dinge richtig einzuordnen. Ich werde uns einen Überblick geben über das, was hier gesagt wird. Denn ich habe mir Juda gespannt zum Bogen und Ephraim gerüstet und will deine Kinder Zion erwecken über deine Kinder Griechenland und will dich machen zu einem Schwert der Riesen. Und der Herr wird über ihnen erscheinen und seine Pfeile werden ausfahren wie der Blitz. Und der Herr wird die Posaune blasen und wird einhertreten wie die Wetter vom Mittag. Und der Herr Zebaoth wird sie schützen, dass sie um sich fressen und unter sich treten, die Schleudersteine, dass sie trinken und lärmen wie vom Wein und voll werden wie das Becken und wie die Ecken des Altars. Und der Herr, ihr Gott, wird ihnen zu der Zeit helfen aus der Herde seines Volkes, denn wie edle Steine werden sie in seinem Land glänzen. Denn was haben sie doch Gutes und was haben sie doch Schönes? Korn macht Jünglinge und Most macht Jungfrauen blühen. Ich habe aus der Luther-Übersetzung gelesen. Wenn wir verschiedene Übersetzungen nebeneinander stellen, sehen wir, wie anders doch die Übersetzung gerade diesen Abschnitt übersetzen. Und das ist schon interessant zu sehen. Deshalb, ich will nicht unbedingt auf alle Einzelheiten hier eingehen, darauf zu sprechen kommen, was denn genau gesagt hier wird, was genau gemeint ist, aber auf eins möchte ich uns aufmerksam machen. Hier wird von einem kriegerischen Konflikt gesprochen, von einer kriegerischen Auseinandersetzung von den Söhnen Zions und den Söhnen Griechenlands. Ja? Erinnern wir uns an Verse 1 bis 8 aus demselben Kapitel. Wir haben gesagt, diese Verse sprechen von einem der Söhne Griechenlands, und nämlich Alexander dem Großen. Wir haben zum anderen gesagt, dass interessanterweise Alexander auf seinem Weg nach Ägypten viele Städte kaputt gemacht hat, zerstört hat, unterjocht hat. Jerusalem hat er in Ruhe gelassen. Hier wird aber davon gesprochen, dass die Söhne Griechenlands nun in einen Konflikt mit Juden, mit den Söhnen Zions, kommen werden. Und den gab es auch. Unter einem gewissen Antiochus Epiphanes dem IV., und wir können sehr viel über diesen Konflikt zwischen den Juden und den Griechen nachlesen in den Büchern, die sich das Buch der Makkabäer nennen. Es gibt zwei davon, Die werden als apokryphische Bücher in manchen Bibeln aufgeführt, im Grunde also nicht inspiriert. Aber in diesen zwei Büchern wird uns ganz genau die Geschichte dieses sehr wohlbekannten, in der jüdischen Geschichte wohlbekannten historischen Augenblicks beschrieben. So, wir können sehr, sehr viel darüber in diesen zwei Büchern nachlesen. Es ist absolut faszinierend, diese Geschichte zu lesen. Ich kann das jedem empfehlen, das zu tun. Es schadet, darüber zu wissen, das nachzulesen. Aber ich will mich nur auf das Bedeutendste aus diesem Konflikt konzentrieren. Dieser Antiochos Epiphanes, der hier unter dem Begriff Sohn oder Söhne Griechenlands identifiziert wird, er war der Nachkomme von einem der vier berühmten Generäle des Alexander des Großen. Alexander der Große hat keine Nachkommenschaft gehabt und deshalb wurde das Reich, was er eingenommen hat, unter seine vier Hauptgeneräle aufgeteilt. Und Antiochos war eben ein Nachkommen von diesem einen General, der dann einen riesen Landstrich bekommen hat als sein Herrschaftsbereich, das sich von Syrien bis hin nach Pakistan ausgebreitet hat. Es war ein riesen Landstrich gewesen, aber es war nicht genug für diesen Antiochos. Er wollte noch Ägypten dazu haben. So, um nach Ägypten zu kommen, musste er an Israel vorbei, an Jerusalem vorbei. Und auf seinen Feldzügen hat er die Juden furchtbar geplagt. Immer und immer wieder. Gerade auch die Stadt Jerusalem. Er wollte die Juden zu echten Griechen machen, indem er diese perverse griechische Kultur ihnen überstülpte. So ähnlich, was wir heute erleben, vielleicht kann man das vergleichen mit dem, dass uns dieses moderne Verständnis über Homosexualität auch überstülpt wird. Nicht nur, dass man, es reicht nicht nur, dass man diese Menschen toleriert, uns wird heute gesagt, ihr müsst das feiern. Ja, sonst kommen wir und sehen zu, dass ihr ja, was hinter die Ohren kriegt, wenn ihr das nicht tut. So ähnlich hat Antiochos das mit Juden gemacht. Er wollte aus ihnen echte Griechen machen. Und er hat von sich gedacht, dass er ein Geschenk Gottes für die Menschheit ist. Und deshalb hat er sich auch als Gott ausgegeben. Und sein Name Epiphanes meint Gott manifestiert. Stellt euch mal vor. Manche Geschichtslehrer sagen, er war nicht richtig im Kopf gewesen, also ein bisschen größenwahnsinnig. Ich denke, dieser Mann war besessen von einem bösen Geist. Und sein Hass auf die Juden war, wie gesagt, enorm. Und das sehen wir ja besonders bei Menschen, die okkult belastet sind, dass sie auch, und das ist ein Merkmal, die Juden abgrundtief hassen. Und was Antiochos gemacht hat, er hat von sich ein Standbild anfertigen lassen. Das hat er immer mitgeschleppt, von einem Ort zum anderen, von einer Stadt zur anderen und hat den Juden gesagt, jetzt fallt ihr nieder und ihr werdet diese Figur anbeten. Und irgendwann war dieser Zirkus dann zu viel gewesen für die Juden. Sie rebellierten gegen Antiochos und diese Rebellion ist bekannt in der Geschichte als Aufstand der Makkabäer. Es war, kann man sagen, ein Unabhängigkeitskrieg der Juden, die sich widersetzt haben, dass man ihnen diese perverse griechische Kultur überstülpte. Die wollten das auf gar keinen Fall. Und über diesen Unabhängigkeitskrieg lesen wir hier in unserem Text, in diesen einigen Versen und unter anderem auch in Daniel 11. Dort wird etwas mehr von Antiochos gesagt. Es wird auch gesagt und darauf hingewiesen, dass er besonders auch den Tempel in Jerusalem verunreinigt hat. Dadurch, dass er ein Schwein geschlachtet hat und dann das Blut im ganzen Tempel, nicht verstreut, den Tempel damit bespritzt hat und nicht nur das Blut, sondern auch die Eingeweiden. So, wir sehen, er war nicht nur nicht richtig im Kopf, er war richtig böse gewesen. Und Daniel, besonders Daniel, zeigt auch ganz offensichtlich diese Parallele zwischen Antiochos Epiphanes und dem schlussendlichen Antichristen der Endzeit. Das Faszinierende ist aber, das, was unser Text hier aufzeigt, wovon unser Text hier spricht und wovon Daniel ausspricht, das Faszinierende ist, dass diese Rebellion der Juden, der Makkabäeraufstand, menschlich gesehen, ihr Lieben, aussichtslos gewesen ist. Die kleine jüdische Armee stand einer Übermacht gegenüber. Aber unser Text sagt was? Er sagt, dass Gott seine Menschen beschützen wird und nicht nur das, dass er ihnen Sieg geben wird. Und genau das hat sich erfüllt. Der Makkabäeraufstand war ein Erfolg. Und die Juden hatten dann, nachdem sie wieder Jerusalem eingenommen haben, nachdem sie den Tempel gereinigt haben, für ungefähr 100 Jahre nach diesem Aufstand ihre Unabhängigkeit gehabt. Niemand hat sich eingemischt, niemand traute sich einzumischen und ihnen wieder die griechische Kultur überstülpen wollen. Selbst als die Römer dann die Herrschaft übernommen haben, als die Juden dann unter die römische Herrschaft gekommen sind, mussten die Juden sich nicht der griechischen Kultur anpassen. Ihnen wurde es erlaubt, ihre jüdische Kultur und jüdische Religion beizubehalten oder auszuleben, inmitten der griechischen Welt. Das war interessant. Und, ihr Lieben, der Konflikt, von dem hier die Rede ist, die Naherfüllung sehen wir, als die Makkabäer den Aufstand gemacht haben gegen Antiochos Epiphanes. Die nächste Erfüllung sehen wir natürlich am Ende der Trübsalzeit, wenn die Armeen des Antichristen kommen werden und dann von Gott zerstört werden. Aber noch etwas Bemerkenswertes, worauf ich hinweisen will, hängt mit diesem Aufstand der Makkabäer zusammen. Ein kulturell gesehen bedeutendes jüdisches Fest findet seinen Anfang in dieser Zeit, die hier beschrieben wird. Viele von euch wissen, wovon ich rede. Als Jerusalem durch die Makkabäer befreit worden sind, als man den Tempel wieder gereinigt hat und wieder eingeweiht hat, ist ein Wunder passiert. Ja, nach der jüdischen Tradition. Übrigens, das Datum der Neueinweihung des Tempels war nach unserem Kalender der 25. Dezember 165 vor Christus. So, an diesem Tag geschah der jüdischen Tradition nach ein Wunder. Das Olivenöl, das gebraucht wurde, um den siebenarmigen Leuchter im Tempel brennen zu lassen, wurde knapp. Das, was noch vorhanden war, reichte nur für einen Tag. Und durch ein Wunder hat Gott es vollbracht, dass das Öl sich vermehrte und dass es genau für 8 Tage reichte, die notwendig waren, um den Tempel wieder einzuweihen. Und deshalb feiern die Juden auch dieses Fest, das sie Hanukka nennen, genau 8 Tage. Und an jedem Tag zünden sie dann neunarmiger Leuchter, eine Kerze an. Man nennt dieses Fest auch das Fest des Lichts. Und insgesamt 8 Tage, wie gesagt, wird dieses Fest gefeiert, immer um die Zeit, wenn wir als Christen Weihnachten feiern. Sehr interessant, diese Verbindung einmal zu sehen. Die Tage für dieses Fest ändern sich im jüdischen Kalender von Jahr zu Jahr, weil der religiöse jüdische Kalender ein bisschen anders ist, ein bisschen anders angeordnet ist als den wir beachten. Aber wie auch immer, fast immer um dieselbe Zeit, wenn wir Weihnachten feiern, feiern die Juden auch eben Hanukka. Und obwohl im Alten Testament und auch im Neuen Testament nichts gesagt wird, dass Gott eben dieses Fest den Juden gibt und sagt, ihr sollt es feiern, sehen wir, dass Jesus selbst dieses Fest besucht hat und praktisch durch seine Gegenwart dieses Fest auch segnete, als er eines Tages, oder es wird davon berichtet, dass er eines Tages nach Jerusalem ging, genau um dieses Fest mitzufeiern. Wenn wir in unseren Text schauen, ja, dann sehen wir in den letzten 2 Versen, dass Gott seine Menschen segnet und wiederherstellt. Und wenn wir genau hinsehen, dann erkennen wir, dass die Verheißung, die hier gegeben wird, in Luther kommt das nicht unbedingt so gut durch wie in anderen Übersetzungen, wie der Schlachter-Übersetzung oder Elberfelder-Übersetzung, aber ganz deutlich wird uns Es bezieht sich hier auf das tausendjährige Reich. So die Verheißung Gottes geht bis zu diesem Reich. Es ist wahr, dass Gott wiederherstellt, aber in der Weise und wiederhergestellt hat. Wir sehen, dass Israel heute, 1948 bis heute, Israel das Volk sehr, sehr gesegnet. Aber im tausendjährigen Reich, es wird überhaupt keinen Vergleich geben zu dem, was wir heute sehen. Es wird gesagt, und der Herr, ihr Gott, ich lese einmal aus einer anderen Übersetzung, und der Herr, ihr Gott, wird ihnen zu der Zeit helfen, als der Herde seines Volkes, denn wie edle Steine werden sie in seinem Land glänzen. So, wie wird Israel hier genannt? Es ist sein Land. Und das ist uns, die wir die Heilige Schrift lesen und ernst nehmen, das ist uns bewusst, dass interessanterweise Gott insbesondere diesen Landstrich für sich beansprucht und auch die Stadt Jerusalem. Und das wird so in dem Reich des Messias sein. Aber diese Aussage erinnert mich an ein Lied, das wir gemeinsam singen. Wisst ihr, welches Lied ich meine? Des Heilands Edelgesteine? Kennt ihr das? Ja, wir wollen gleich am Ende das Lied singen. Diese Edelgesteine in dem Lied sind allerdings in der Krone des Herrn Jesus. Hier wird von dem Volk gesprochen, sie sind wie Edelsteine wo? In seinem Land, also in Israel. Und das spricht ganz klar von dem tausendjährigen Reich, in dem Israel dann auch eine besondere Rolle spielen wird. Und dann Vers 17, schaut einmal, ich habe hier noch einiges aufgeschrieben, aber das kann ich nicht mehr erwähnen, sonst uns reicht die Zeit nicht aus. Schaut einmal in Vers 14, ich lese wieder einmal aus der Elberfelder Übersetzung. Ist ein bisschen anders, aber hier wird gesagt, denn wie groß. So, wir schauen, oder das Verständnis ist, schaut euch das an, wie Gott sein Volk bewahrt, wie Gott zu seinem Bund steht, wie Gott seinen Bund Wort für Wort erfüllt und wie wunderbar Gott sein Volk segnet. Dann wird gesagt, denn wie groß ist seine Güte und wie groß ist seine Huld, oder in manchen Übersetzungen steht, wie groß ist seine Gnade oder sein Wohlwollen. Und genau mit dieser überragenden Wahrheit, wie groß ist die Güte und Gnade Gottes, will ich unsere Predigt heute zu Ende bringen. Wir haben das erfahren. Wir haben das erfahren in unserer Wiedergeburt. Als wir in Buße uns Jesus zugewandt haben, diese Güte und Gnade erfahren wir aber nun als Menschen Gottes jeden Tag aufs Neue. Wissend, dass im Grunde genommen wir haben es jetzt schon gut als Kinder Gottes. Und erst in der Ewigkeit oder einst in der Ewigkeit, wie herrlich, wie wunderbar wird es dort sein. Warum wissen wir all diese Dinge? Naja, wir schlagen das Wort Gottes auf, wir lesen über diese wunderbaren Wahrheiten, Realitäten, die uns ganz klar vor die Augen gestellt werden. So verpassen wir es nicht, was in diesem Vers uns eigentlich gesagt wird. Wenden wir uns Jesus Christus zu und leben wir zu seiner Ehre, solange wir noch Zeit haben. Möge Gott sein Wort an uns segnen. Amen.